Thiazide sind extrem potente Blutdrucksenker. Die sind gar nicht verzichtbar in einer erfolgreichen Blutdrucktherapie.
Man muss dem Patienten sagen, jede Blutdrucksenkung führt erstmal zu einer Verschlechterung der Erektion.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema häufige Fehler in der antihypertensiven Therapie. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Blutdruckeinstellung. Das ist ein absoluter Klassiker, natürlich vor allem in der hausärztlichen Praxis. Das Thema kommt unscheinbar daher, es gibt aber jede Menge Fallstricke, über die man stolpern kann. Und welche das sind und wie man sie umgeht, das besprechen wir heute. Zunächst habe ich zu Gast Dr. Kenan Hassan. Er ist einer der Amboss-Gründer und selbst in der Weiterbildung zum Allgemeinmediziner. Und dann spreche ich mit Dr. Ingo Krenz, einem Nephrologen und Hypertensiologen mit jahrzehntelanger Erfahrung, ausführlich über Probleme in der antihypertensiven Therapie, die er häufig bei seinen zugewiesenen PatientInnen beobachten kann. Aber zunächst Kenan, du arbeitest ja selbst in einer allgemeinmedizinischen Praxis. Welche Rolle spielt Hypertonus bei deiner täglichen Arbeit?
Ja, hi Philipp. Also Bluthochdruck ist tagtägliches Geschäft, also mit Sicherheit bei jedem dritten Fall, den wir behandeln, ist Bluthochdruck ein Thema.
Ja, und gerade bei solchen ganz alltäglichen Themen könnte man denken, da weiß ich ja eigentlich schon alles.
Ja, das ist ja nicht nur beim Bluthochdruck so. Wenn man so möchte, ist es bei fast allen Krankheitsbildern so, dass tatsächlich mehr Fehler gemacht werden, als man möchte. Also der Weg zwischen, ich mache das so, wie das so manch ein Hausarzt sagt, zu ich mache das leitliniengerecht nach deutscher Leitlinie, ich mache das leitliniengerecht nach DGAM-Leitlinie, ich mache das leitliniengerecht nach USA-Leitlinie. Da ist ja schon ein bisschen viel Spiel da. In meiner jetzigen Praxis ist es jetzt, wir sind auf dem Lande, da muss man sich so vorstellen, auch wenn ich gerne einen Nephrologen hätte, den ich konsultieren möchte für eine optimierte Blutdrucktherapie, das ist einfach nicht Realität. Realität ist, ich muss Nephrologie machen, ich muss Kardiologie machen, ich muss Orthopädie machen, ich muss Psychiatrie machen und so weiter. Und da ist es einfach nicht mehr möglich, gute Medizin zu machen, ohne konsequent nachzuschlagen und sich konsequent im Wissen weiterzubilden.
Ja, die Allgemeinmedizin einmal mehr als Spezialdisziplin für eigentlich alles. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir Amboss für die hausärztliche Praxis grundlegend optimiert haben. Wir haben ja da jetzt hausärztliche Kapitel wie Disease Management oder akute Infektion der Atemwege. Wir haben in den Kapiteln, die in der allgemeinmedizinischen Praxis häufige Beratungsanlässe bieten, COPD, Diabetes, Depression, viele weitere eigene Untersektionen zur ambulanten Versorgung, sodass man das wirklich ideal in der hausärztlichen Praxis nutzen kann. Und dann natürlich richtig spannend der Leitfaden für alle in der Weiterbildung und auch für alle, die WeiterbildungsassistentInnen ausbilden. Unser Leitfaden Allgemeinmedizin, der dann eine ganz strukturierte Orientierung bietet, nicht nur zu Notfällen in der allgemeinmedizinischen Praxis, sondern auch zu so ganz administrativen Dingen wie, wie stelle ich eine AU aus, wie klappt das mit der Abrechnung, mit der Vergütung und so weiter. Das könnt ihr da nachlesen. Das spart richtig Zeit. Alles dazu, aber auch zu unserer neuen Amboss Praxislizenz, mit der man einen günstigen Zugang für alle Praxismitglieder erwerben kann, findet ihr in den Shownotes. Kenan, Hypertonus ist unser Thema heute. Gibt's da etwas, was dir besonders wichtig ist?
Ja, also ich würde sagen, back to the roots, klinische Untersuchung, Anamnese. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich diese 2 Minuten mehr Zeit nimmt, zum Beispiel auch beim Bluthochdruck, indem man nochmal auf das Herz hört. Immer wieder fischt man mal einen raus mit einem Vorhofflimmern, mit einem Verdacht auf eine Aortensklerose. Man fischt tatsächlich viel raus mit einfachen Mitteln.
Kenan, du musst gleich weiter. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Wir sprechen jetzt weiter mit Dr. Ingo Krenz über Mittel, wie man die Blutdrucktherapie nochmal richtig nach vorne bringen kann. Dr. Krenz, vielen Dank, dass Sie heute einmal mehr zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Hallo Herr Winghardt, wir sind ja schon ein eingespieltes Team und ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, ich denke, da freuen wir uns alle sehr. Wir haben wahnsinnig positives Feedback auf unsere letzten beiden gemeinsamen Episoden bekommen zum Ustix und auch schon zur ersten, zur arteriellen Hypertonie. Klasse, dass Sie nochmal dabei sind. Lassen Sie uns doch direkt ins Thema gehen. Wie oft sehen Sie denn, wenn Sie Patienten übernehmen, Fehler in der Bluthochdruckbehandlung?
Also die sind in meiner Erfahrung sehr, sehr häufig und deswegen liegt mir dieses Thema so sehr am Herzen, weil ich natürlich als Spezialist bekomme schwierige Hochdruckfälle besonders zugewiesen. Nicht? Und da fällt mir halt auch häufig auf,
dass immer wiederkehrende Fehler gemacht werden, die dazu führen, dass der Blutdruck dann nicht vernünftig eingestellt ist. Eigentlich wäre das gar nicht nötig, dass solche Leute zum Spezialisten kommen, sondern das könnte man eigentlich auch mit eigenen Bordmitteln lösen, die Probleme.
Und wie diese Bordmittel aussehen, das schauen wir uns jetzt ganz konkret an. Lassen Sie uns doch einfach starten mit dem ersten häufigen Fehler in der Bluthochdruckbehandlung.
Ich habe ja jetzt eine Liste zur Vorbereitung gemacht und habe dabei überlegt, was sind denn die Sachen, die hängen bleiben? Und da sagt man ja immer, wenn man eine Rede hält zur Hochzeit der eigenen Tochter oder so, der erste und der letzte Satz, die bleiben hängen. Deswegen also der erste Punkt und der letzte Punkt sind mir besonders wichtig. Wir streifen aber auch zwischendrin noch eine ganze Reihe von anderen. Ich fange mal an. Das erste, was ich aufgeschrieben habe, ist fehlende Verlaufskontrollen. Also es besteht kein Bewusstsein, dass Bluthochdruck eine progressive Erkrankung ist. Also das ist nicht, es kommt jemand zu Ihnen, der ist jetzt 55 und Sie verordnen das Medikament XY und dann kann der das bis ans Ende seiner Tage nehmen und Sie können davon ausgehen, dass der Blutdruck immer gut eingestellt bleibt. Nein, nein, weit gefehlt. Mit dem Älterwerden steigen bei uns allen, egal ob Sie Hochdruck haben oder nicht, steigen bei uns allen die Blutdruckwerte. Das heißt, der Normalfall, und ich sage meinen Patienten auch solche Sätze wie, seien Sie nicht gekränkt, wir sitzen hier in ein paar Jahren wieder und dann sprechen wir darüber, dass wir die Medikation anpassen müssen. Der normale Gang der Dinge ist, der Blutdruck steigt mit dem Älterwerden, auch bei Ihnen. Und dann muss man die Medikation gelegentlich anpassen. Ich verabrede bei Leuten, die gut eingestellt sind, jährliche Kontrollen und biete zwei Möglichkeiten an. Entweder wir machen uns ein Bild über die Werte durch Selbstmessungen. Das ist ja, sag mal, ein sehr gutes Verfahren, wenn die Leute zu Hause selber messen. Oder ich biete an, dass wir einmal im Jahr einen Langzeitblutdruck machen. Aber der Hintergrund ist, man muss sich in regelmäßigen Abständen ein Bild darüber machen, ob der Blutdruck noch gut eingestellt ist. Und der normale Gang der Dinge wäre, alle paar Jahre muss die Medikation angepasst werden.
Also Erinnerungen reinstellen und einmal pro Jahr über den Blutdruck schauen.
Genau, man braucht einen Rhythmus, weil eben der Blutdruck mit dem Älterwerden steigt.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie justiere ich nach? Und damit kommen wir dann auch schon zum nächsten gängigen Fehler.
Ja, genau. Das leitet sehr schön über zu meinem zweiten Punkt und das ist die falsche Dosierung. Hierüber haben wir im Podcast Hochdruck schon ziemlich ausführlich gesprochen. Die Botschaft ist, jedes Hochdruckmedikament hat seine optimale blutdrucksenkende Wirkung. Und das ist zum Beispiel, ich nenne mal ein paar ganz klassische Medikamente, Ramipril ist 5 Milligramm die optimale blutdrucksenkende Wirkung, Valsartan ist 160 Milligramm, Candesartan sind 16 Milligramm, HCT sind 25 Milligramm, Chlortalidon sind 25 Milligramm. Zum Glück ist es so, dass die Calcium-Antagonisten, die sind schon zugelassen, nur für die optimale Dosis. Also Amlodipin 10 ist für den Blutdruck die optimale blutdrucksenkende Dosis. Da gibt es aber auch keine Steigerungsform. Das gibt es eben leider bei den anderen. Zum Beispiel kommt die Candesartan 32, kommt aus den Charm-Studien, hießen die damals. Das waren Herzinsuffizienzstudien. Und da hat man gesehen, dass 32 Milligramm dann doch noch ein bisschen besser war. Bei Blutdruck ist es so, wenn Sie über die optimale blutdrucksenkende Wirkung hinausgehen, also Sie steigern Ramipril zum Beispiel auf 10 Milligramm, dann kriegen Sie noch 1-2 Millimeter Hg weitere Blutdrucksenkung. Mehr nicht.
Also trotz doppelter Dosis sieht man fast gar nichts an verbesserter Wirkung.
Fast gar nichts, aber Sie gehen an die Höchstdosis und müssen eben damit rechnen, dass Sie dann auch entsprechend mehr Nebenwirkungen bekommen. Deswegen ist ja auch von allen Fachgesellschaften mittlerweile empfohlen, dass man dann Kombinationen eingeht.
Das heißt, Ihre PatientInnen haben alle Ramipril 5 Milligramm?
Ja, nur wenn ich extrem verzweifelt bin und den Blutdruck gar nicht runterkriege, dann gehe ich an die Höchstdosen. Viel, viel häufiger ist der Fall, dass ich, wenn Patienten kommen und ich sehe, Ramipril 10 Milligramm, dass ich es reduziere.
Und stattdessen einen Kombinationspartner mit reinnehmen.
Ja, genau. Einen synergistischen Kombinationspartner nennen wir das. Das heißt zum Beispiel zu einem ACE-Hemmer passt sehr gut entweder ein Diuretikum oder ein Calcium-Antagonist. Die Datenlage wäre so, dass man sagen würde, der optimalere Kombinationspartner ist ein Calcium-Antagonist, also Ramipril plus Amlodipin zum Beispiel. Nicht, da ist aus der Accomplish hieß die Studie, vergessen Sie gleich wieder, nicht, aber da war, haben die etwas besser abgeschnitten, was kardiovaskuläre Endpunkte anging, als wenn sie die Kombination mit einem Thiazid-Diuretikum, das war damals HCT, gewählt haben. Aber letztendlich gilt, der Blutdruck muss runter, ne, egal mit welcher Kombination.
Und Stichwort Thiazide, da sind wir schon bei unserem dritten Punkt. Die werden zu selten eingesetzt, haben Sie mir verraten.
Ja, genau. Thiazide sind extrem potente Blutdrucksenker. Die sind gar nicht verzichtbar in einer erfolgreichen Blutdrucktherapie. Nun ist es so, dass die aber in verschiedenen Punkten unter Druck geraten sind. Nicht insbesondere das HCT ist da zu nennen. Nicht? Also da sind ja so, da stecken jetzt so Themen drin, wie zum Beispiel dieses Hautkrebsthema. Oder die Hyponatriämie, das sind Sachen, die wir erwähnen sollten.
Die Hyponatriämie, die dürfte jetzt den meisten bekannt sein als Nebenwirkung von HCT. Können wir nochmal auf das Hautkrebsproblem eingehen? Da geht's ja um Basalzellkarzinome.
Ja, da gab's diese dänische Registerstudie an hellhäutigen Dänen. Die haben da ein großes Krebsregister in Dänemark. In diesem Krebsregister haben sie mal geguckt, wer kriegt denn HCT und wer nicht und kriegen die mehr Hautkrebs. Und da kam ja raus, dass wenn sie 5 Jahre die volle Dosis HCT, das sind 25 Milligramm nehmen, dann steigt ab dem 5. Jahr ihr Hautkrebsrisiko bei hellhäutigen Dänen. Und das hat ja dazu geführt, dass plötzlich ein enormes Bashing für eine HCT entstanden ist, nicht, und gesagt wurde, es muss unbedingt abgesetzt werden. Man muss ehrlicherweise sagen, die Wirkung ist ja eine photosensibilisierende Wirkung durch die Substanz. Und das haben sie eben auch bei Indapamid und bei Chlortalidon. Sagt Ihnen kein Mensch, aber wenn Sie das nachlesen im Pharmabuch, ne, dann finden Sie, aha, es gibt auch Hinweise, dass unter Indapamid und Chlortalidon Hautkrebs vermehrt vorkommt. Aber da waren eben in dieser dänischen Registerstudie so wenig Leute, dass das nicht rausgekommen ist, ne? Ich verabrede mich mit meinen Patienten so, dass ich sage, ab dem 5. Jahr Therapie mit HCT gehen Sie bitte einmal im Jahr zum Hautkrebs. Es geht nicht um Melanom, sondern es geht um weißen Hautkrebs, der in der Regel nicht schnell metastasiert. Das heißt, das ist kein Krebs, vor dem ich mich dolle fürchte. Ich fürchte mich aber vor Spätfolgen von hohem Blutdruck. Also diese Abwägung, die findet nie statt. Ne? Alle haben furchtbare Angst vor diesem Krebs. Und wie gesagt, ich verhalte mich so, dass ich sage, ab dem 5. Jahr gehen Sie bitte einmal im Jahr zum Hautarzt und lassen sich durchgucken.
Und welches Thiazid nehmen Sie jetzt?
Insgesamt ist es so, dass HCT in den letzten Jahren in den Leitlinien abgewertet worden ist und dafür Indapamid und Chlortalidon aufgewertet worden sind. Nun haben wir natürlich das Problem, dass wir in Deutschland, eigentlich muss man sagen weltweit, ganz, ganz viele Kombinationspräparate haben, die mit HCT gemischt sind. Und es gibt ganz, ganz wenig Kombinationspräparate, die zum Beispiel mit Indapamid oder Chlortalidon gemischt sind. Nicht in Deutschland gibt es für Chlortalidon eine einzige Mischung mit Atenolol. Die ist sinnlos, die brauchen wir nicht. Es gibt mit Indapamid, gibt es zumindest mit Perindopril, aber eben nicht viel Auswahl.
Warum ist das denn so?
Das hat sich historisch so entwickelt, dass HCT in diese Kombinationspräparate geraten ist. Also die gibt's ja schon seit Jahrzehnten, muss man sagen. Und die wissenschaftliche Erkenntnis, dass eben die anderen beiden eigentlich vorzuziehen sind und die besseren Studiendaten haben, das hat sich eben nicht in die Praxis umgesetzt. Also die Pharmafirmen haben jetzt nicht dann angefangen und haben mehr Mischungen zum Beispiel mit Indapamid oder Chlortalidon angeboten, sondern die sind bei dem Portfolio geblieben, was sie hatten. Also das ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsmoves. Ich gucke mir die Mischung an und sehe, ja, da ist Ramipril mit HCT. Oft ist HCT dann eben auch unterdosiert mit 12,5 Milligramm. Und dann hole ich zum Beispiel sowas wie Perindopril Indapamid aus dem Schrank und verordne das. Indapamid ist ein sehr schönes Thiazid-ähnliches Diuretikum, was eben auch eine längere Halbwertszeit hat als HCT und eben 24 Stunden wirkt. Da haben Sie sofort eine verbesserte Blutdruckeinstellung. Ne? Und wenn das dann nicht klappen sollte, also wenn diese Kombination nicht geht, dann fällt mir zwar schwer, aber dann nehme ich sie auseinander und verschreibe eben einen ACE-Hemmer einzeln. Da ist auch mein Lieblings-ACE-Hemmer Perindopril, weil er eben eine sehr schöne 24-Stunden-Wirkung hat, die sie beim Ramipril eben nicht bekommen. Und dann kombiniere ich Chlortalidon dazu mit 25 Milligramm. Und das ist eine extrem potente Kombination.
Chlortalidon ist doppelt so stark wirksam wie HCT. Das ist mir gut im Gedächtnis geblieben. Das hatten Sie ja beim letzten Mal gesagt.
Ja, genau, es ist doppelt so stark wirksam. Das heißt also, wenn Sie 12,5 Chlortalidon nehmen, haben Sie im Prinzip schon die 25 Milligramm HCT und Sie kriegen eine längere Halbwertszeit. Eine Chlortalidon hat eine Halbwertszeit von 36 Stunden. Also unter uns gesagt, da darf der Patient dann auch mal eine Tablette vergessen und Sie haben immer noch eine schöne Hochdruckwirkung.
Ist Chlortalidon eigentlich auch stärker als Indapamid?
Etwas stärker als Indapamid. Die beiden nehmen sich nicht mehr so viel. Es gibt von Indapamid gibt es die 1,5, das ist die Standarddosis und dann gibt es davon noch eine 2,5. Nicht? Und 2,5 ist komplett äquivalent zu Chlortalidon 25.
Haben denn alle Ihre Patientinnen und Patienten ein Thiazid in der Medikation?
Alle schwierigen Hochdruckpatienten haben ein Thiazid, ja. Es ist ja so, man fängt mit einem Medikament an, kombiniert ein anderes dazu. Und spätestens, wenn Sie drei Medikamente brauchen, ist ein Thiazid dabei.
Das war Punkt 3. Thiazide werden zu selten eingesetzt. Dann lassen Sie uns weitermachen. Punkt 4.
Also Schleifendiuretika sind keine Antihypertensiva, möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Es gibt keine einzige Studie, die gezeigt hat, dass Furosemid und Torasemid Endpunkte reduzieren können. Also es geht uns ja bei der Hochdrucktherapie nicht so sehr um die Blutdrucksenkung, ne, ja, das ist sehr schön, wenn wir unsere Zielwerte erreichen, aber was wir eigentlich erreichen wollen, sind ja Verhinderung von Endorganschäden. Dazu gibt's mit Schleifendiuretikern keine Studien. Die sind kurzwirksam, man würde auch in der Theorie nicht erwarten, dass so etwas, nicht, also Endorganschädenreduktion, damit erreichbar wäre. Die einzigen Indikationen sind bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz, also sehr hochgradiger Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz, also Leute, die ein Schleifendiuretikum aus anderen Gründen zur Regulation des Wasserhaushaltes brauchen, aber nicht, bitte nicht in der Hochdrucktherapie.
Das heißt, wenn jetzt nicht eine Herzinsuffizienz vorliegt oder eine Niereninsuffizienz oder Ödeme anderer Genese, dann hat bei Ihnen auch niemand ein Schleifendiuretikum drin?
Nein, nicht als Antihypertensivum.
So viel zu Punkt 4. Dann schauen wir uns an häufige Fehler beim Start der Blutdrucktherapie.
Ja, also ich sehe manchmal Patienten, die zu mir überwiesen werden mit nicht einstellbarem Hochdruck und dann kommt sowas wie, dass die Ramipril 2,5 Milligramm einnehmen. Und dann frage ich, wie kommt es denn dazu? Und als Antwort kommt, mein Arzt oder Ärztin wollte vorsichtig anfangen. Und da gibt es eine ganz klare Faustregel, dass man sagt, wenn der Blutdruck mit dem systolischen 20, mit dem diastolischen 10 Millimeter Hg über dem empfohlenen Zielwert dieses Patienten liegt, ne, dann sollen Sie mit einer Kombination aus zwei Medikamenten anfangen. Also sagen wir mal, wir wollen ja alle gerne unter 140-90 bekommen im ersten Schritt. Sagen wir mal, der Blutdruck ist über 160 zu 100, ne?
Dann also Kombination.
Ja, genau. Und der Hintergrund ist folgender, Herr Winger. Der Hintergrund ist, jedes Hochdruckmedikament hat eine begrenzte Wirksamkeit. Also wenn Sie ein erstes Antihypertensivum einsetzen, dann wissen Sie, Sie können maximal 10 mm Hg vom oberen und 5 mm Hg vom unteren Wert können Sie erwarten als Blutdrucksenkung. Mehr leisten Antihypertensiva nicht. Man kann nicht erwarten, dass ein Antihypertensivum einem den Blutdruck in den Normalbereich, egal von wo ich komme. Nicht so, dass wenn wir wissen, okay, das hat so seine Grenze, was die können, dann erschließt sich eben auch, dass wenn der Blutdruck 20 zu 10 Millimeter G über dem Zielwert ist, den wir erreichen wollen, dass man dann gleich mit einer Kombination anfängt. Jede Regel hat ihre Ausnahmen. In diesem Fall ist es so, dass es ein bisschen abhängig ist von den Endorganschäden einerseits. Also Patienten mit viel Endorganschäden müssen schneller den Blutdruck gesenkt bekommen. Also ist eine Proteinurie im Urinstix oder hat jemand schon eine Herzinsuffizienz durch den Hochdruck bekommen, schneller senken. Auf der anderen Seite ist es so, je älter die Patienten werden, desto vorsichtiger bin ich. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, start low, go slow. Also ältere Patienten, die schon ein steifes Gefäßsystem haben, reagieren oft empfindlich auf die Blutdrucksenkung. Und da bin ich ein bisschen vorsichtiger.
Eine Frage zur Dosis-Wirkungsbeziehung. Jetzt haben wir vorhin gehört, wenn man dann Ramipril zum Beispiel noch steigert über den idealen Wirkbereich von 5 Milligramm, dann bringt das nicht mehr so viel. Gilt das denn auch nach unten? Also habe ich auch dementsprechend, wenn ich nur 2,5 Milligramm einsetze, einen deutlich niedrigeren Effekt?
Ja, genau. Bei der vollen Dosis gehen Sie bei Ramipril von einer systolischen Blutdrucksenkung von 10 mm Hg aus, dass Sie das erreichen können. Wenn Sie mit der halben Dosis reingehen, sind es nur 5.
Und das heißt, wenn wir jetzt so eine Patientin vor uns haben würden mit einem Blutdruck von 160 zu 100, dann würden wir direkt reingehen mit einer Kombination und zwar auch direkt im idealen Wirkbereich.
Genau. Meine Faustregel ist, jüngere Leute, also sagen wir mal so unter 50, 55, kriegen eine Kombination aus einem ACE-Hämmer und einem Calcium-Antagonisten. Bei älteren Patienten, wo das Renin-Angiotensin-System sich schon so langsam so ein bisschen zur Ruhe setzt, die brauchen oft ein Thiazid dazu. Da wäre meine bevorzugte Kombination ACE-Hämmer plus Thiazid.
Aber gerade im niedergelassenen Bereich hat man ja nicht die Möglichkeit, dann abends zu gucken, ach, wie verträgt denn mein Patient, meine Patientin die neue Medikation? Da ist natürlich die Sorge groß, dass die dann zu Hause umkippen und vielleicht niemand das mitbekommt. Und dann ist der Schaden durch das neu angesetzte Antihypertensivum größer als der präventive Nutzen, den man sich davon verspricht. Und ich denke, genau daher kommen ja auch diese, ja, vielleicht etwas manchmal zaghaften Einstiegsdosen, weil man eben genau diese Sorge hat.
Ja, die ist ja berechtigt, insbesondere bei älteren Leuten. Nicht, da muss man sagen, nicht wer ein steiferes Gefäßsystem hat, der reagiert häufig mit Blutdruckabfällen. Das kann man in der Praxis sehr leicht testen, indem man den Blutdruck im Liegen und im Stehen misst. Nicht, das heißt also, wenn jemand kommt und sagt, ach, mir wird oft so schwummerig, wenn ich aus dem Sitzen aufstehe, dann mache ich so einen kleinen Schellung-Test, messe den Blutdruck im Liegen und im Sitzen. Und wenn der über 10 bis 15 Millimeter Hg fällt, sicher, wenn er über 20 mm Hg fällt, dann muss man mit den Medikamenten umstellen, also vielleicht Sachen nehmen, die nicht ganz so stark peripher vasodilatierend sind. Also wir wissen, dass zum Beispiel Amlodipin und Doxazosin das besonders gerne machen, so eine Orthostase. Die muss man dann so ein bisschen zurücknehmen.
Und wenn dann trotzdem von Schwindel berichtet wird im häuslichen Umfeld oder wenn jemand berichtet, ach, ich bin da auf dem Weg zur Toilette gestürzt oder ähnliches, wie gehen Sie dann vor?
Stürze sind für mich eine Red Flag. Das darf überhaupt nicht passieren. Weil wenn Sie gucken, wie die Prognose zum Beispiel von einer Schenkelhalsfraktur ist, ne, bei älteren Leuten, die ist extrem schlecht. 50% dieser Patienten sind nach einem Jahr nicht mehr am Leben. Das heißt, wenn ich höre, dass jemand gestürzt ist unter meiner Hochdrucktherapie und ich war nicht stolpern oder irgendwie sowas, ich bin mir relativ sicher, dass es sozusagen durch eine orthostatische Reaktion durch die Hochdruckmittel ist, da gehe ich immer zurück. Das darf nicht passieren. Und da wäre ich auch so, dass ich sagen würde, okay, also ich mache einen Kompromiss und der Blutdruck ist nicht ganz so straff eingestellt, nicht, aber dieser Mensch kann weiterhin aufrecht gehen.
Und wenn es jetzt kein Sturz ist, sondern sagen wir eben ein bisschen Schwindel?
Also wir sind im Graubereich mit der Orthostase. Da ist es so, zu Beginn einer Hochdrucktherapie haben Sie immer Symptome. Ich sage, ich bereite meine Patienten darauf vor und sage, die ersten so 3-4 Wochen ist es so, dass sie merken werden, wenn der Blutdruck runtergeht. Das liegt an der Autoregulation, die insbesondere das Gehirn hat. Die Autoregulation ist eingestellt auf die ursprünglichen hohen Blutdruckwerte. Und wenn die jetzt runterkommen, dann braucht die Autoregulation des Gehirns diese 2 bis 3 bis 4 Wochen, bis sie sich an die neuen Werte gewöhnt. Ich nenne das manchmal das Tal der Tränen, so ein bisschen pathetisch, nicht? Und dass das für mich auch ein wichtiges Zeichen ist. Ich weiß dann, der Blutdruck hat auf die Medikation reagiert. Wenn das unter der laufenden Therapie nach dieser sozusagen Eingewöhnungsphase immer noch ist, dann muss ich sagen, gerade bei älteren Leuten neige ich zur Reduktion der Medikamente.
Und wie sähe das dann konkret aus? Also sagen wir haben jetzt eine ältere Person, die nach diesem Tal der Tränen, nach diesen 4 Wochen immer noch eine orthostatische Reaktion zeigt?
Also ich schraube in diesem Fall immer gerne an den Medikamenten, die besonders gerne Orthostase machen. Also wenn Sie und ich und auch andere Menschen aus dem Sitzen aufstehen, versackt etwa ein halber Liter Blut in unseren Beinen. Und wir brauchen dann diese Sympathikusreaktion mit einer Vasokonstriktion, damit das Blut wieder in die richtige Richtung geht, nämlich nach oben. Das heißt, ich würde dann zum Beispiel, wenn so jemand einen Calcium-Antagonisten mit in der Medikation hat, an dem würde ich zuerst schrauben. Die ACE-Hämmer und auch die Thiazide sind nicht die Medikamente, die besonders eine Orthostase machen. Sollte aber zum Beispiel kein Calcium-Antagonist drin sein, nicht, dann würde ich natürlich gucken, dass ich das Blutdruckniveau insgesamt etwas anhebe und nicht ganz so straff einstelle.
Und wenn das jetzt nicht positionsabhängig ist, aber trotzdem in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Eindosierung steht?
Ja, das ist natürlich eine total gemeine Frage. Schwindel ist das häufigste Symptom im Alter, was es überhaupt gibt. Fast jeder zweite Patient kommt ja in die Praxis und klagt über Schwindel. Aber Schwindel ist so diffus, da muss ich ehrlich sagen, ja, manchmal wechsle ich dann auch die Medikamente und versuche dann irgendwie so, dass vielleicht mit dem Patienten eine andere Basis herzustellen ist, aber oft verzweifelt man daran.
Ich denke, diese Verzweiflung, die kennen wir alle. Noch dazu kann es beim Schwindel ja immer alles sein. Es kann vom Schlaganfall bis in die psychosomatischen Ursachen gehen. Es ist eigentlich auch immer irgendwie eine gefährliche Differentialdiagnose dabei. Insgesamt wirklich ein unangenehmes Leitsymptom. Was mir da echt geholfen hat, ist unsere Online-Fortbildung zum Thema Schwindel. Die stellt einen da sauber auf die Beine, was vestibuläre und nicht vestibuläre Ursachen und vor allem Red Flags angeht, wenn es gefährlich wird. Die kann ich euch echt nur empfehlen. 20 CME-Punkte bringt die. Ich setze euch einen Link in die Shownotes und auch einen Rabattcode. Meine Frage zielte aber eigentlich auf was anderes ab. Also ich wollte darauf hinaus, wie sieht's aus mit Schwindel als unerwünschte Arzneimittelwirkung bei Antihypertensiva? Gibt's da irgendwie übliche Verdächtige, die ich gleich im Auge haben sollte?
Ja, okay. Das ist unter den Hochdruckmedikamenten gar nicht so selten. Also Beta-Blocker sind ganz vorne, nicht, aber auch Medikamente wie Doxazosin kann Schwindel auslösen. Moxonidin ist ein Medikament, was Schwindel auslösen kann. Die Medikamente, die relativ selten das machen, sind zum Beispiel ACE-Hämmer und Thiazide. Die machen recht selten Schwindel.
Gut, so viel zu unserem fünften Punkt, dem Start mit zu geringen Dosen. Der sechste Punkt, der widmet sich den Endorganschäden.
Ja, was mir ganz häufig auffällt, ist, es wird nicht systematisch nach Endorganschäden gesucht. Patienten, die bei mir in der Praxis sind mit Hochdruck, die kriegen alle einen Urinstix und kriegen alle ein Herzecho. Also die häufigen Endorganschäden sind an der Niere, das zeigt sich durch eine Proteinurie, und am Herzen, die sogenannte hypertensive Herzerkrankung mit einer linksventrikulären Hypertrophie und einer diastolischen Funktionsstörung. Das sind die typischen Hochdruckfolgen. Das geht dann am Herzen weiter mit Erweiterung des linken Vorhofs. Letztendlich muss man sagen, Vorhofflimmern, die häufigste Rhythmusstörung, die wir haben, ist eine typische Hochdruckfolge. Und das wird in meinen Augen viel zu selten gemacht. Wir haben ja keinen schönen Marker für Schwere des Bluthochdrucks. Wir orientieren uns an den Blutdruckwerten, aber das ist ja letztendlich ein harter Surrogatparameter. Und wenn man wirklich wissen möchte, welche Auswirkungen hat der hohe Blutdruck im Gefäßsystem des Menschen, der da vor mir sitzt, dann muss ich mir die Endorganschäden angucken. Wie schon genannt, Urinstix und Herzecho. Da muss man aber auch fragen, zum Beispiel nach kognitiven Störungen. Gibt es vielleicht ein MRT, wo schon eine mikrovaskuläre Enzephalopathie beschrieben ist? Gibt es was am Augenhintergrund? Das sind alles so Dinge, hat man jemand auf die Karottes geguckt, ob da Verkalkungen sind? Also das wären so alles für mich kleine Bausteine, wo ich mir ein Bild darüber mache, wie tobt denn der Blutdruck in dem Gefäßsystem des Patienten, der vor mir sitzt. Und wenn ich Endorganschäden finde, dann hat das natürlich sofort Auswirkungen auf die Therapie. Das heißt, dann ist der Zielwert für diesen Patienten, ist strenger anzusetzen, als wenn er keine Endorganschäden hätte.
Was heißt strenger?
Ah, naja, im letzten Jahr gab es ja eine nationale Versorgungsleitlinie, die rausgekommen ist. Und die machen das ja, muss man sagen, sehr umgänglich. Die definieren einen Korridor und sagen, der Blutdruck sollte so sein, zwischen 120 und nach oben maximal 150. Ich glaube, da steht sogar 160, aber das traue ich mich nicht zu sagen hier in so einem Hochdruck-Podcast. Und wenn Sie sehen, dass jemand einen Endorganschaden am Herzen oder an der Niere hat, dann würde der Blutdruck eben in Richtung 120 gehen.
Und dann wird das der bekannte Balanceakt zwischen Zielwert und dem, was die Patientinnen und Patienten vertragen.
Ja, genau. Also Alter spielt natürlich da eine Rolle, nicht? Das heißt, wenn das ein jüngerer Patient ist, der auch noch eine lange Lebenszeit vor sich hat, dann wäre ich strenger und würde sagen, wir müssen unter 130 und noch eine Stufe vielleicht mehr schaffen. Nicht jemand, der älter ist, da würde man dann eben sagen, okay, also ich bin auch mit 130 und 135 zufrieden. Wenn Sie sich die Studien angucken, dann muss man ja sagen, dass wenn Sie mit dem Blutdruck unter 140 kommen, dann nehmen die Endorganschäden ja deutlich ab. Ich orientiere mich aber zum Beispiel auch sehr gerne am Urinstix. Das ist ein ganz, ganz tolles Mittel. Wenn Sie sehen, der Patient kommt das erste Mal, hat einen Blutdruck von 160 und Sie finden eine Proteinurie und dann kommt er die nächsten Male und Sie haben es geschafft, den Blutdruck zu senken. Ich weiß schon, wenn ich den Urinstix gesehen habe und zum Patienten gehe, dann weiß ich schon, der Blutdruck ist besser, wenn die Proteinurie weg ist. Da brauche ich gar nicht mehr so viel Blutdruck zu messen. Okay, das eine wesentliche Sache, die wir haben wollten, die wir erreichen wollten, war, dass die Proteinurie weggeht und das haben wir geschafft. Das heißt, der Blutdruck ist besser geworden.
Ustix, das ist natürlich Ihr Thema. Wir haben ja da schon eine Podcast-Episode aufgenommen, die ganz praxisnah zeigt, wie man von einem Ustix-Befund auf die richtige Diagnose kommt. Das ist Wissen, das man direkt am nächsten Tag in der Praxis, in der Klinik anwenden kann. Ein Link in den Shownotes und außerdem gibt es da ja auch noch einen anderen Link in den Shownotes, ne, Dr. Krenz?
Ja, also die Podcasts mit Ihnen haben mir so viel Spaß gemacht, dass ich einen Kollegen von mir gefragt habe, ob er nicht Lust hat, mit mir so einen regelmäßigen Podcast zu machen. Wir kommen jetzt alle 4 Wochen einmal. Und im Wesentlichen geht es darum, dass wir den Weg zur Diagnose dort zeigen wollen. Das heißt also, das Format ist so, dass einer von uns beiden stellt dem anderen immer einen Fall vor, der den nicht kennt. Man hat keine Vorbereitung und kann schon irgendwie dann schlau schwätzen, sondern man kriegt einen Fall vorgestellt, den man nicht kennt und muss dann durch Nachfragen oder Schließen auf die Diagnose kommen. Wir enthüllen am Ende immer die Diagnose, soll ja auch für unsere Zuhörer so ein kleines Ratespiel sein. Und wir haben eine enorm positive Rückmeldung. Er heißt Denkfabrik Medizin und ist auf allen gängigen Plattformen, also Spotify, Apple und so, ist er zu finden.
Ich bin auf jeden Fall schon Fan. Noch eine Frage zu den Endorganschäden. Wie ist das denn im Umkehrschluss? Sagen wir haben eine 74-jährige Patientin mit einem Bluthochdruck von 160 zu 100, aber wir sehen überhaupt keine Endorganschäden. Kann ich dann da nach oben hin etwas legerer agieren? Also im Zielkorridor meiner Blutdrucktherapie?
Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Wahrscheinlich ist es ja so, dass wir in der Blutdrucktherapie einen ganz enormen Teil an Übertherapie haben. Die allermeisten Hochdruckpatienten bekommen keine Endorganschäden. Also wenn Sie überlegen, dass wir 25 Millionen Hypertoniker in Deutschland haben, wir haben nicht 25 Millionen Schlaganfälle oder Herzinfarkte oder Nierenversagen. Das heißt, der allergrößte Teil dieser Patienten wird in seinem Leben nie einen Endorganschaden erleben. Das heißt, je länger so eine Hypertonie läuft und es stellen sich keine Endorganschäden ein, desto beruhigter kann ich sein, dass das jemand ist, der ohne Endorganschäden durchs Leben kommen wird.
Gut, unser Fokus gilt also voll denjenigen, die Endorganschäden zeigen. Da gilt's. Kann man dort denn dann sagen, je niedriger der Blutdruck, umso besser?
Also da gibt's eine Untergrenze und die liegt bei 120. Also wir sagen, dass Blutdruckwerte unter 120 sollten nicht vorkommen. Und der Hintergrund dafür ist, dass es eine sogenannte J-Kurve gibt. Das heißt, Sie senken die Endorganschäden, wenn Sie von hohen Werten kommen, bis zu einem Tiefpunkt. Also meinetwegen, Sie kommen von 160 und Sie gucken sich an die Rate an Schlaganfällen. Dann sehen Sie, dass Sie die Endorganschäden reduzieren, bis Sie etwa bei 120 sind. Da ist das Tal. Wenn Sie dann den Blutdruck aber weiter senken, dann nehmen diese Endorganschäden wieder zu. Dann wird die Durchblutung lebenswichtiger Organe schlechter und es kommt zu Wiederauftreten von Funktionsstörungen, von schlechter Durchblutung, also Herzinfarkt und Schlaganfall. Von dieser Regel sind nur Leute ausgenommen, die einen niedrigen Blutdruck haben, ohne dass jemand versucht hat, den künstlich zu senken. Das ist in meiner Sprechstunde zum Beispiel, insbesondere Frauen kommen gerne und sagen, ich habe immer einen Blutdruck von 120 gehabt. Stimmt meistens nicht, weil auch die natürlich mit dem Älterwerden, was wir vorhin schon gesagt haben, höhere Blutdruckwerte bekommen. Aber es gibt solche Leute. Es gibt solche Leute, die haben von Natur aus einen niedrigen Blutdruck und die kriegen auch keine Endorganschäden, wenn der Blutdruck unter 120 fällt. Aber immer dann, und das haben Studien sehr schön zeigen können, immer dann, wenn wir versuchen, mit Medikamenten den Blutdruck immer tiefer zu senken, treten vermehrt Endorganschäden auf.
Okay, also unter 120 ist dann einfach definitiv Schluss.
Genau.
Und was mache ich, wenn ich merke, dass ich meine Therapie zu sehr eskaliert habe? Ich habe jemanden mit Werten unter 120.
Schwierige Frage, weil es kommen natürlich Patienten, die dann unter der Therapie Blutdruckwerte haben, die auch gelegentlich mal unter 120 sind. Die erste Frage ist, fühlen sie sich damit noch wohl? Oder kommt sowas zum Beispiel wie orthostatische Beschwerden? Oder ich frage zum Beispiel auch die Patienten dann, wie ist das? Sind sie häufig dann müde am Tag? Schlafen sie manchmal ein, wenn sie vorm Fernseher sitzen? Solche Sachen frage ich dann. Oder das kommt oft schon spontan, nicht, dass dann solche Sachen da, meine Frau sagt, ich bin gar kein adäquater Gesprächspartner mehr. Ich würde immer sofort gleich einschlafen, wenn ich auf dem Sofa sitze. Dann weiß man, man hat es übertrieben mit der Blutdrucksenkung. Dann kann man dann etwas lockerer lassen. Man muss manchmal Patienten vor sich selber schützen, die nämlich diesen Gedanken haben, je niedriger, desto besser. Und die dann sagen, oh, ich finde das aber ganz toll, dass mein Blutdruck nur 118 oder 115 ist. Da muss man dann manchmal sagen, ja, hat seine Grenzen. Ich würde Ihnen anbieten, dass wir ein Antihypertensivum rausnehmen.
Und ganz allgemein, geht es eigentlich um die Nachtabsenkung? Also sollen die nachts nicht unter 120 oder geht es da um den Tag?
Es geht nur um den Tag. Die Nacht ist völlig egal. Wenn sie in der Horizontalen sind, kommt das Blut leicht überall hin.
Alles klar, das war unser sechster Punkt. Und damit sind wir schon bei der Halbzeit dieser Podcast-Episode. Nachher gibt's natürlich noch die Take-Home-Messages. Ich mache aber hier ein kleines Zwischenfazit. Zu den häufigsten Fehlern in der Hochdruckbehandlung gehören erstens fehlende Verlaufskontrollen, zweitens eine Dosierung außerhalb des optimalen Dosiswirkungsbereichs, drittens ein zu seltener Einsatz von Thiaziden, viertens die Verwendung von Schleifendiuretika als Antihypertensiva, fünftens ein Start mit zu geringen Anfangsdosen und sechstens die fehlende Suche nach Endorganschäden. Es gibt aber noch weitere Punkte, die Ihnen aufgefallen sind, Dr. Krenz, und die wir uns jetzt noch anschauen werden. Wir kommen zum siebten häufigen Fehler.
Ja, also ich kriege zum Beispiel häufig Patienten überwiesen, ich soll eine Nierenarterienstenose ausschließen. Also da hat jemand hohen Blutdruck und es wird nach sogenannten sekundären Hypertonieformen gesucht. Nicht? Und ja, renoparenchymatöse und renovaskuläre sind häufige Ursachen für sekundäre Hypertonieformen, sowie auch zum Beispiel primärer Hyperaldosteronismus. Aber insgesamt sind das ja wirklich seltene Fälle. Und es ist ja so, die Verteilung primäre zu sekundäre Hypertonie ist ja so, dass in der normalen Allgemeinarztpraxis ist ja über 95, ja wahrscheinlich 98% der Fälle von Hochdruck, die dort vorkommen, primär. Also unser Zivilisationsbluthochdruck, den wir so bekommen, wenn wir älter werden, uns weniger bewegen, viel Salz futtern, an Gewicht zunehmen und solche Geschichten. Und die seltenen Hochdruckformen sind ein kleiner verschwindender Teil. Und da ist meine Faustregel, wenn der Blutdruck sich mit 3 Antihypertensiva unter Einschluss eines potenten Thiazids nicht vernünftig senken lässt, erst dann fange ich an sekundäre Formen zu denken. Das heißt also, es braucht eine ganze Weile, bis ich auf die Idee komme, jetzt suche ich mal nach einer Nierenarterienstenose oder vielleicht sogar ein Pheochromozytom. Also Pheochromozytom habe ich, glaube ich, in meinem Leben 2 gesehen.
Diese Faustregel, erst nach 3 Antihypertensiva überhaupt gucken nach einer sekundären Ursache, ich denke, die gilt jetzt aber nicht für alle Altersklassen, oder?
Also, spitzfindige Frage. Es ist so, je jünger die Patienten werden, die mit Hochdruck kommen, desto höher ist der Anteil an sekundären Hypertonieformen. Das heißt also, ich würde sagen, wenn Sie mich jetzt festnageln würden und sagen, ich soll eine Altersgrenze sagen.
Das wäre genau meine Intention gewesen, ja.
Ja, ich kenne Sie ja. unter 30, bei unter 30-Jährigen ist es so, wenn die mit einem Hochdruck kommen, dann ist auf meiner differenzialdiagnostischen Liste sind die sekundären Formen etwas weiter oben. Aber sobald das über 30 geht und dann letztendlich bis ins hohe Altersspektrum, ist es so, dass diese Faustregel mit den 3 Medikamenten müssen Sie mindestens haben unter Einschluss eines Thiazids. Vorher denke ich nicht über sekundäre Formen nach.
Ich finde das sehr spannend heute, weil es ja gerade auch so eine Art Feedback ist, ne? Also man kann ja in der Medizin jahrelang arbeiten, ohne dann wirklich zu hören, wie machen es andere. Das bekommt man ja oft gar nicht mit. Man ist ja da so eine Art Einzelkämpfer.
Einzelkämpfer, genau.
Aber zumindest diese Fehler in der Hochdrucktherapie, die Ihnen häufig auffallen, mit denen können wir heute zusammen aufräumen. Wir kommen zu Punkt Nummer 8.
Also nur ganz kurz erwähnt, Beta-Blocker sind bei isolierter systolischer Hypertonie, also das ist die typische Hypertonieform, die wir bekommen, wenn wir älter werden, wenn die Windkesselfunktion der Gefäße nachlässt, dann steigt der systolische Blutdruck und der diastolische fällt. Und das ist im Prinzip Ausdruck der zunehmenden Gefäßsteifigkeiten. Und da gibt es ganz gute Studien, die uns sagen, welche Medikamente in dieser Situation überhaupt noch ganz gut wirken. Ist ja ohnehin eine schwierige Form der Hypertonie, die richtig gut eingestellt zu bekommen. Und da wissen wir eben, Beta-Blocker, also die klassischen Beta-Blocker, Metoprolol und Bisoprolol, Atenolol, wirken bei der nicht. Wozu es keine Studien gibt, es gibt ja einen Stickoxid freisetzenden Beta-Blocker, Nebivolol, das ist ein Alpha-Beta-Blocker kombiniert. Zudem gibt es keine Studien. Also ich beuge schon mal Ihrer Nachfrage vor, Herr Wingert. Nebivolol kann ich Ihnen nicht beantworten. Das wissen wir nicht. Aber ich würde primär bei dieser Erkrankung keinen Beta-Blocker einsetzen wollen. Also die Medikamente, die gehen, die in Studien gezeigt haben, dass sie eben auch bei Patienten mit isolierter systolischer Hypertonie wirken, das sind ACE-Hämmer, Calcium-Antagonisten und Thiazide. Die erreichen noch eine Blutdrucksenkung. Wobei ich sagen muss, das ist insgesamt die undankbarste Form der Hypertonie. Es ist auf der einen Seite die Form, die die meisten Endorganschäden bekommt, nee, und auf der anderen Seite die am schwierigsten zu behandeln ist.
Vielleicht können wir auf die isolierte systolische Hypertonie nochmal kurz eingehen. Was ist das für ein Krankheitsbild und was sind das typischerweise für PatientInnen, die wir da vor uns haben?
Das ist die Hypertonieform, die mit dem Älterwerden zunimmt und dann auch die häufigste Form ist. Also ich würde so sagen, ab dem 60., 65. Lebensjahr müssen Sie damit rechnen, dass Ihr Patient eine isolierte systolische Hypertonie hat. Ich sehe es häufig daran, dass da eben dann schon Endorganschäden mit dabei sind. Ganz häufig diastolische Herzinsuffizienz. Die Kardiologen sind ja heute so, dass sie sagen, Herzinsuffizienz teilt sich in systolisch und diastolisch und macht etwa beides Hälfte-Hälfte. Also eine diastolische Herzinsuffizienz ist was extrem Häufiges. Und das kommt zustande dadurch, dass es eine lange Druckbelastung des linken Herzens gegeben hat und dann die Pumpfunktion eingeschränkt ist und das Herz steif ist. Die haben ja bestimmte Möglichkeiten, wie sie das messen können, aber diese diastolische Herzinsuffizienz ist im Prinzip einer der klassischen Endorganschäden von einer langjährigen Hypertonie und ist sehr häufig mit einer isolierten systolischen Hypertonie vergesellschaftet. Genauso übrigens wie eine benigne Nephrosklerose, also die häufigste Nierenerkrankung, die wir haben. Das heißt, diese Patienten kommen häufig rein, haben sowas wie CREA 1314, also nicht so ganz schlimm erhöht, und haben aber eben einen Blutdruck, der nicht gut eingestellt ist.
Zum Thema Herzinsuffizienz haben wir auch eine Podcast-Episode aufgenommen. Ein Link dazu und auch zu unserem hervorragenden Kapitel Herzinsuffizienz, das einen sofort weiterbringt. Ein Link in den Shownotes. Jetzt nochmal zur isolierten systolischen Hypertonie. Im Namen steckt es ja eigentlich schon. Der systolische Wert ist erhöht, der diastolische nicht so. Wie sieht das konkret aus?
Die Definition ist systolisch über 140, diastolisch unter 90. Aber wenn das richtig weit fortgeschritten ist, dann kommt so ein Patient und hat systolisch 160 und diastolisch 70 oder 65. Also die Amplitude geht richtig deutlich auseinander.
Und Beta-Blocker sind dann wirkungslos. Der achte Punkt, der häufig falsch läuft in der hypertensiven Therapie. Punkt Nummer 9, der behandelt den Umgang mit verschiedenen unerwünschten Arzneimittelwirkungen.
Ja, also unsere Calcium-Antagonisten, Nitrendipin, Amlodipin, Lercanidipin, nenne ich mal die drei, ne, verursachen ja diese typischen Knöchelödeme. Also Nitrendipin am häufigsten, Amlodipin schon etwa 10-fach weniger und Lercanidipin nochmal 10-fach weniger. Und das ist ja zurückzuführen auf die vasodilatierende Wirkung dieser Medikamente. Und die dilatieren eben nicht nur Arterien und senken den Blutdruck, was wir ja gerne haben möchten, sondern sie dilatieren natürlich auch Venen. Die typische Nebenwirkung ist, dass jemand sagt, ja, über den Tag, wenn ich aufrecht bin, kriege ich immer dicke Knöchel. Und wenn ich dann nachts gelegen habe und stehe morgens auf, dann sind meine Knöchel wieder schlank. Das ist die typische Klage. Und bei Amlodipin ist es so, betrifft Frauen deutlich häufiger als Männer. Aber sie müssen ja etwa so bei jeder 5. bis 7. Frau müssen sie mit dieser Nebenwirkung rechnen. Und man kennt dann schon nach einer Weile diejenigen, die besonders im Risiko stehen. Nicht, das sind nämlich zum Beispiel die, die besonders lockeres Bindegewebe haben. Also es ist nicht so sehr die sportlich ambitionierte Joggerin, die mit einer ausgeprägten Wadenmuskulatur, nicht, sondern es sind die Leute, die ein lockeres Bindegewebe haben, die neigen besonders zu diesen Ödemen. Und ein Fehler, den ich da sehe, ist, dass versucht wird, diese Ödeme wegzubekommen mit Diuretika. Und das klappt nie, weil das eben Ödeme sind, die entstehen durch eine Vasodilatation und nicht durch eine Überwässerung.
Und was machen wir dann?
Ja, also wenn das so typisch ist, ne, man versucht ja dann immer einen zeitlichen Zusammenhang herzustellen und sagt, ja, wie ist denn das? Ist das gekommen, nachdem wir mit Amlodipin angefangen haben? Oder es ist eben auch noch deutlich stärker ausgeprägt, wenn man auf die Maximaldosis von 10 Milligramm geht. Ist es aufgetreten, nachdem wir die Dosis erhöht haben? Dann brauche ich nicht unbedingt ein Herzecho, nicht? Aber wenn natürlich zum Beispiel sowas kommt wie belastungsabhängige Luftnot und das kommt noch dazu, dann braucht man natürlich ein Herzecho. Ja, man würde sich dann immer so verhalten, dass man die Dosis reduziert oder was eben auch sehr schön geht. Wir haben ja in Deutschland Lercanidipin zur Verfügung. Das gibt es zum Beispiel in Amerika gar nicht. Die kennen das gar nicht. Die halten das für unnötig. Ne? Aber das macht eben 10-fach weniger Knöchelödeme. So dass man dann eben zum Beispiel sagen würde, okay, der Calcium-Antagonist, das ist ja manchmal leider, ne, die Zwickmühle ist ja, er hat sehr schön den Blutdruck gesenkt, aber er hat eben auch diese Nebenwirkung verursacht, nicht? Und dann wechsle ich zum Beispiel auf Lercanidipin.
Wenn jetzt gleichzeitig eine chronisch venöse Insuffizienz vorliegt, verzichten Sie dann auf Calcium-Antagonisten?
Das ist eine knifflige Frage und die Antwort ist ja. Sie haben ja im Prinzip schon ein dilatiertes Venensystem, wo Sie dann auch noch einen Calcium-Antagonisten oben drauf geben. Ich scheue mich dann so, jemandem zu sagen, Sie müssen jetzt aber immer Kompressionsstrümpfe tragen. Das ist ja schon ein ziemlicher Eingriff, diese prallen Dinger da jeden Tag anziehen zu müssen und dann ist draußen heiß und man schwitzt darunter. An dieser Stelle vielleicht eine kurze Bemerkung. Für mich unterrepräsentiert sind die frequenzbremsenden Calcium-Antagonisten. Also Diltiazem und Verapamil, die benutzen wir ja kaum noch. Das waren früher Standard-Blutdrucksenker und werden heute in der Blutdrucktherapie kaum noch benutzt. Und das halte ich für, sag mal, einen Fehler. Man kann zum Beispiel, auch das mache ich in so einem Fall, wenn ich denke, der Calcium-Antagonist hat eigentlich sehr gut den Blutdruck gesenkt. Ich habe aber diese Nebenwirkung dabei produziert. Ich stelle um auf einen frequenzbremsenden Calcium-Antagonisten. Eine andere Situation wäre zum Beispiel Proteinurie. Jemand hat Eiweiß im Urin. Die Dihydropyridin-Calcium-Antagonisten vermehren die Proteinurie. Amlodipin, Lercanidipin, diese Gruppe. Da müssen Sie damit rechnen, dass die Proteinurie schlimmer wird, während die frequenzbremsenden Calcium-Antagonisten die Proteinurie reduzieren. Also auch da wäre ein Wechsel zum Beispiel nicht. Das heißt, ich habe die mit drin in meinem Armamentarium und benutze die für bestimmte Situationen, sind frequenzbremsende Calcium-Antagonisten ein sehr gute Mittel. Ne? Und zum Beispiel eben auch als Ersatz für Amlodipin bei Knöchelödemen.
Die häufig bei Frauen vorkommen und bei denen Diuretika nichts bringen. Eine Nebenwirkung, die spezifisch häufig bei Männern befürchtet wird, ist ja die erektile Dysfunktion.
Das finde ich ist ein Riesenthema. Und das wird ganz häufig unter den Teppich gekehrt. Vielleicht ist da irgendwie noch so ein bisschen so eine Schamschwelle mit dabei. Nicht? Aber das gehört für mich zu jedem Gespräch mit dazu, was ich mit einem Patienten führe, wenn wir eine Hochdrucktherapie beginnen. Ist ganz häufig, also das, was als erstes kommt, ist ja immer, ich möchte keinen Beta-Blocker, davon wird man impotent. Das scheint offensichtlich in der allgemeinen Bevölkerung schon so weit verbreitet zu sein, dass da schon ein Schwarmwissen besteht darüber, dass Beta-Blocker ungünstig sind für die Erektion. Die Wahrheit ist in diesem Fall, der Hochdruck macht auch an den penisversorgenden Gefäßen, die das Blut dahin bringen, natürlich auch da Veränderungen. Und man muss dem Patienten sagen, jede Blutdrucksenkung führt erstmal zu einer Verschlechterung der Erektion, weil der hohe Blutdruck hat noch irgendwie geschafft, da Blut hinzubringen und den senkt man jetzt dem Patienten. Das heißt, auch da kommt wieder mein Spruch mit dem Tal der Tränen, dass ich sage, also Sie müssen damit rechnen, egal mit welchem Medikament, wenn wir eine Hochdrucktherapie beginnen, dass am Anfang die Erektion schlechter wird. Ich biete auch, wenn es möglich ist und keine Kontraindikationen bestehen, immer einen PDE5-Hemmer an, eine Sildenafil oder Tadalafil, einen von denen, um diese Phase zu überbrücken. Und dann gucken wir uns die Medikamente an und ich bespreche mit dem Patienten, okay, es gibt Medikamente, bei denen ist das eine spezifische Nebenwirkung, dass die Erektion schlechter wird, nicht? Also Beta-Blocker ist das klassische Beispiel, nicht? Aber es gilt auch für Moxonidin zum Beispiel, wäre so ein Medikament Clonidin, gehört auch in diese Gruppe. Aber zum Beispiel ACE-Hämmer und Calcium-Antagonisten sind in dieser Hinsicht völlig neutral. Und eigentümlicherweise, keiner weiß so genau warum, bei Angiotensin-Rezeptorblockern ist es sogar so, dass die Erektion ein kleines bisschen besser ist. Nicht? Aber das würde ich jetzt nicht benutzen, sozusagen als ein Medikament, was die Erektion steigert. Ne?
Aber während der Eindosierungszeit, dieses Tal der Tränen, wie Sie es nennen, da hätte die Person dann auch unter Ramipril beispielsweise eine erektile Dysfunktion oder könnte sie haben?
Ja, genau.
Jetzt muss ich aber nochmal kurz nachfragen, weil die Erektion, die funktioniert ja über einen verzögerten venösen Rückstrom.
Trotzdem ist es so, Sie brauchen ja einen Einstrom. Nicht? Sie brauchen einen arteriellen Einstrom und dann wird dieses Korpus gefüllt mit Blut und der venöse Abstrom wird weniger. Nicht? Und alleine schon, wenn zu wenig Einstrom ist, ne, dann haben Sie schon eine schlechtere Erektion.
Ein ganz praxisrelevantes Thema, das kann man ja direkt mitnehmen in die Arbeit. Dieses Wissen ist ja ein häufiger Beratungsanlass. So, jetzt haben Sie gesagt, zum Ende hin müssen wir nochmal richtig aufpassen. Primacy-Recency-Effekt, da haben Sie nochmal was richtig Wichtiges für uns untergebracht. Welche Punkte haben Sie noch für uns?
Einen kleinen und einen großen habe ich noch. Und der kleine, den machen wir mal zuerst. Und das ist, lange Jahre hieß es, dass Thiazide bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz und die Definition war, wenn die Krea-Clearance unter 30 geht, dass Thiazide dann unwirksam sind in der Hochdrucktherapie und umgestellt werden sollten auf Schleifendiuretikum. Und da hat eine kürzliche Studie gezeigt, dass man eben auch noch eine Blutdrucksenkung bekommt bei Patienten mit Niereninsuffizienz, die höhergradig ist als Clearance unter 30. Und da waren Patienten drin, die hatten sogar Clearance-Werte unter 20. Nicht? Also das heißt im Klartext, ich würde das Thiazid nicht absetzen bei jemandem, der jetzt mit der Clearance unter 30 geht, sondern ich würde es drin lassen oder ich dürfte sogar damit neu beginnen, wenn derjenige einen schlecht eingestellten Blutdruck hat und ich noch ein Prinzip ausschöpfen möchte.
Und gilt das für alle Thiazide?
Also in der Studie ist Chlortalidon getestet worden. Das heißt, wenn Sie mich fragen, im engeren Sinne gilt es eigentlich nur für Chlortalidon.
Alles klar, dann fehlt nur noch der letzte Punkt, Nummer 11.
Ja, mein großes Finale für heute ist, dass ich praktiziere ja in Hamburg und in Hamburg haben wir eine große Community, die aus allen Orten von Afrika kommt. Ganz viele kommen aus Ghana, aber wir haben auch aus Togo und Kamerun. Und wir wissen, die reagieren nicht auf ACE-Hämmer. Die haben ein unterdrücktes Renin-Angiotensin-System. Das hat was damit zu tun, wie deren Körper Salz behandelt. Die behalten eher Salz zurück. Und dadurch wird das Renin-Angiotensin-System unterdrückt. Das heißt, für die ist es so, dass in der Erstlinientherapie ein RAS-Blocker keinen Sinn macht, sondern man fängt entweder in der Therapie an mit einem Calcium-Antagonisten, was sehr gut geht, oder was man auch machen kann, was sehr elegant ist, dass man sich sein Renin-Angiotensin-System etwas stimuliert und denen als erstes ein Thiazid-Diuretikum gibt. Dann können Sie in der Folge, wenn Sie sehen, darauf hat er reagiert und der Blutdruck geht etwas runter, dann können Sie auch wieder einen RAS-Blocker mit dazu packen. Aber bitte nicht als Erstlinientherapie einen ACE-Hämmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker einsetzen.
Und wenn ich jetzt eine Therapie starte, kann ich dann direkt mit einer Kombination RAS-Blocker plus Thiazid rein? Oder wäre es sinnvoller, erst das Thiazid vorzudosieren und dann erst später mit dem RAS-Blocker dazuzukommen?
Also ich mache es immer fraktioniert. Ich sehe immer gerne, welches Prinzip hat welchen Erfolg gebracht. Aber im Prinzip, wenn Sie unter Druck sind, der Blutdruck ist ja oft sehr, sehr hoch bei diesen Patienten. Also das ist eine völlig andere Klientel. Die haben höhere Blutdruckwerte, die kommen jünger. Da haben sie schon bei den Anfang, Mitte 30-Jährigen haben sie schon sehr hohen Blutdruck. Und die haben viel mehr Endorganschäden. Ich arbeite ja in einem kardiologischen Umfeld und ich kriege häufig von meinen Kollegen Patienten zugewiesen, die haben eine unglaubliche Hypertrophie, linksventrikuläre Hypertrophie. Also normal wäre bis 11 Millimeter darf der linke Ventrikel muskelstark sein, nicht? Und da kommen plötzlich Patienten, die haben bis 20 Millimeter, so dass die Kardiologen oft schon denken, ist das jetzt eine hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie, nicht? Und wollen MRT machen und so, nicht? Aber das ist ein typischer Hochdruckschaden. Deswegen, also die liegen mir besonders am Herzen, die müssen besonders aggressiv behandelt werden, nicht, damit der Blutdruck relativ rasch in einen normalen Bereich kommt zur Verhinderung dieser Endorganschäden.
Ein wirklich sehr spannender Punkt zum Abschluss. Ich fasse die wichtigsten Take-Home-Messages der heutigen Episode noch einmal für euch zusammen. Dr. Krenz hat häufige Fehler in der Hochdruckbehandlung ausgemacht. Dazu gehören erstens fehlende Verlaufskontrollen. Bluthochdruckwerte steigen mit dem Alter. Wir sollten daher regelmäßig nachkontrollieren, am besten jährlich und gegebenenfalls die Medikation nachjustieren. Zweitens, es wird häufig die falsche Dosierung gewählt. Jedes Hochdruckmedikament hat seinen optimalen Dosiswirkungsbereich. Darüber hinaus zu gehen oder hinunter hat nur einen bedingten Effekt. Drittens, Thiazide sind sehr potent und werden zu selten eingesetzt. Viertens, Schleifendiuretika sind keine Antihypertensiva und sollten daher in dieser Indikation nicht eingesetzt werden. Fünftens, wir starten häufig mit zu geringen Dosen. Als Faustregel können wir uns merken, wenn der Blutdruck 20 zu 10 mm Hg über dem Zielwert des Patienten oder der Patientin liegt, dann sollten wir aus einer Kombination aus zwei Antihypertensiva beginnen. Sechstens, fehlende Suche nach Endorganschäden. Es ist wichtig zu schauen, ob der Bluthochdruck bei dieser einen Patientin, bei diesem einen Patient wirklich Schaden anrichtet, weil wenn er es tut, dann sind das diejenigen, auf die wir uns richtig fokussieren müssen. Siebtens, frühzeitige Diagnostik auf sekundäre Hypertonie. Die ist selten und man kann sich als Faustregel merken, dass man eigentlich erst dran denken sollte, wenn der Blutdruck sich mit drei Antihypertensiva, von denen eins ein potentes Thiazid ist, nicht einstellen lässt. Natürlich gilt hier aber, je jünger die PatientInnen sind, desto wichtiger ist es auch hier, an sekundäre Ursachen zu denken. Achtens, Beta-Blocker bei isolierter systolischer Hypertonie einsetzen. Das bringt nichts. Neuntens, zum Umgang mit Nebenwirkungen. Ödeme beispielsweise unter Calcium-Antagonisten sprechen nicht auf Diuretika an. Hier am ehesten umstellen. Zur erektilen Dysfunktion ist zu sagen, dass sie vor allem initial auftritt. Bei einigen Medikamenten, unter anderem RAS-Blockern, dann aber nicht mehr. Zehntens, Thiazide und Niereninsuffizienz. Dr. Krenz hat neuere Studienergebnisse gezeigt, die zeigen, dass Chlortalidon auch bei Krea-Clearance-Werten unter 30 Milliliter pro Minute noch wirksam ist. Und der letzte Punkt, elftens, da spricht Dr. Krenz seinen Umgang mit seinen Patientinnen und Patienten aus Subsahara-Afrika an. Es gibt Studien, die zeigen, dass RAS-Blocker in diesem Patientenkollektiv nicht ausreichend wirken. Dr. Krenz empfiehlt deswegen den Einsatz von Calcium-Antagonisten oder zunächst mit Thiaziden anzutherapieren und dann RAS-Blocker zu ergänzen. In diesen Studien, das sei auch erwähnt, wird meistens von Black Adults geschrieben. So, das sind wirklich sehr spannende Punkte, die man direkt am nächsten Tag in der Praxis in der Klinik anwenden kann. Vielen Dank dafür, Dr. Krenz. Gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Also ich hoffe natürlich total, dass meine Liste und mit meinen Tipps, die ich gegeben habe, dazu führt, dass viele da draußen jetzt es leichter finden, mit Hochdruck umzugehen. Ich mache das seit vielen Jahren und für mich sind das natürlich so Sachen, die in meiner täglichen Arbeit vorkommen. Aber ich hoffe, dass so ein paar Sachen nennen konnte, die sehr praxisrelevant sind und die sofort umgesetzt werden können, wo morgen vielleicht schon der Praxisalltag anders aussieht.
Ich denke, das ist gut gelungen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren, Dr. Krenz.
Danke, dass ich wieder mal dabei sein durfte. Hat großen Spaß gemacht, Herr Wingert.
Und ich hoffe, ihr zu Hause hattet auch Spaß beim Zuhören. Und falls ihr sie noch nicht habt, ladet euch doch einfach mal die Amboss-App runter, probiert Amboss 5 Tage kostenlos aus. Dann könnt ihr unter anderem in unser Kapitel arterielle Hypertonie schauen. Da findet ihr dann im Unterpunkt Therapie auch beispielsweise klare Schemata zum Therapiebeginn, zur Therapieeskalation. Ihr findet aber auch zum Beispiel, wie man vorgehen kann beim hypertensiven Notfall. Da ist dann alles dabei. Ansonsten, ja, schönen Tag euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.